Heute war es windstill und warm. Nur leise plätscherndes Meer, der Sand voll gestrandeter Badender. Der Schatten eines Flugdinosauriers neben mir auf dem Sand. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich auf in den wolkenlosen Himmel. Eine Möwe kreischt, am Horizont das Schiff der Küstenwache. In Salzgärten gewonnenes Meersalz, im Ozean noch auf den Lippen brennend, die Haut aufkräuseln, Krusten bildend, Salzblumen auf trockener Haut. Verwitternde Steine werden zu Salz in Wellen, von Regen ausgewaschenes Gestein zu Kristallen im Mund. Meerwassertröpfchen in Luftlösung, verstreute Schwebeteilchen, Salzpartikel im Lungengewebe. Die Fließeigenschaften des Blutes lassen es zäh strömen. Die Salzteilchendichte des Blutplasmas entspricht dem Salzgehalt in Teilen der Ostsee. Die Salzpartikel in meinem Blut schnappen nach Luft und ich klappe den Mund wie ein Fisch auf und zu und auf. Unter meiner Hautoberfläche schlagen die Partikel mit ihren Schwanzflossen. Ich bin Berit Glanz und ihr hört den Specs Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Specs Podcasts. Diesmal nicht aus dem Podcaststudio in Berlin, sondern aus unseren vielen kleinen Heimstudios. Digital ist die Specs Redaktion in dieser Zeit eng verbunden und nach wie vor nicht minder diskussionsfreudig. 2 Monate Kontaktsperre und soziale Isolation liegen jetzt hinter uns. Mit Nachdruck wird zum Beispiel von Seiten der Bundesregierung an der Rückkehr zur sogenannten Normalität gearbeitet. Aber was heißt eigentlich Back to Normal? Und wollen wir das überhaupt? Trägt diese Normalität nicht Schuld an der aktuellen Lage? Sollten wir nicht gerade jetzt über eine andere Zukunft nachdenken und sprechen? Und warum greifen besonders in den Krisenzeiten Menschen gerne zur literarischen Dystopie anstatt zur utopischen Literatur? In der Runde alle RedakteurInnen, diesmal Julia Lorenz, Dennis Pohl, Christopher Kornels, Julian Dörr und ich, Jessica Hughes. Los geht's! Ja, unser Podcaststudio, leider nach wie vor liegt es brach in Berlin, ganz alleine. Es ist immer noch keine besonders gute Idee, sich in so einem kleinen Raum zu treffen, obwohl sich ja gerade die Lockerungen mehren. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 13. Mai, nur zur Einordnung. Mich persönlich macht dieser Zwischenzustand, eigentlich stecken wir noch mitten in der Pandemie, aber alles wird gerade gelockert, durchaus etwas nervös. Ich weiß nicht, ich wollte mal fragen, wie sieht's bei euch gerade aus?
Ich finde es fast gruselig, wie normal alles schon wieder wirkt. Also da realisiert man auch selbst, wie man vom Verhalten seiner Mitmenschen abhängig ist. Also mittlerweile vergisst man die absurde Realität schon fast wieder irgendwie, wenn man draußen ist und Leute nicht mehr so richtig Abstand halten und so. Und man will sich dann ja selbst nicht rausnehmen, ne, und verfällt teilweise fast in alte Verhaltensmuster zurück. Währenddessen eigentlich noch gar nichts wieder so richtig gut ist.
Ja. Ich habe in den letzten Wochen auf die große Revolution gehofft und sie ist nicht passiert und jetzt bin ich deprimiert.
Naja, es ist vielleicht die Frage, was für eine Revolution kommt am Ende des Tages, ob das die ist, die du dir wünschst oder ob das die ist, die sich andere Leute wünschen und was eben diese neue Normalität, die wir jetzt erleben, was das eigentlich genau bedeutet.
Ja, ich glaube, genau darum soll es ja auch gehen in dieser Podcast-Folge. Zurück zur Normalität. Es scheint näher zu rücken, aber was bedeutet das eigentlich? Und vor allem, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns auch die Frage stellen, wollen wir das überhaupt? Also eigentlich zeigt die Krise gerade ganz deutlich, wo genau viele Probleme, die eben auch vor der Krise schon existiert haben in unserer Gesellschaft und in dem System, in dem wir leben, liegen. Wir stehen gerade in einer Art, ja, Weggabelung. Es besteht viel Potenzial, viel zu verändern für die Zukunft oder viele ja, Lösungsvorschläge, Ansätze irgendwie jetzt anzugehen. Aber witzig ist eigentlich, dass in solchen Momenten viele zu Camus die Pest gegriffen haben. Der Roman, der wurde jetzt wieder vermehrt verkauft. Habt ihr euch die Pest zugelegt in der Zwischenzeit oder hattet ihr sie sogar schon gelesen?
Also ich hatte gelesen, dass das Buch quasi gerade wieder eine Renaissance erlebt, aber ich habe es ehrlich gesagt weder gelesen, noch hatte ich auch nur ansatzweise das Bedürfnis, in den letzten Wochen es mir zuzulegen.
Ja, ich glaube, die Leute versuchen, sich irgendwie Sinn zu konstruieren, wo sie selber gerade keinen sehen und greifen dann wieder zur Literatur. Das ist irgendwie einigermaßen erfreulich, aber ich weiß halt nicht, ob Camus uns gerade so viel weiterhilft.
Die Frage ist ja, was sollte man lieber lesen oder zu was sollte man dann eher greifen, wenn man gerade irgendwas braucht, um sich, weiß nicht, zu beschwichtigen oder weil man irgendwie neue Impulse braucht, gerade in der Krise?
Ja gut, aber das Problem bei Camus ist halt, dass es halt keine neuen Impulse sind. Also es sind irgendwie Lösungsansätze, die schon relativ alt sind oder halt Zustandsbeschreibungen, die relativ alt sind. Manchmal denke ich auch, also dass solche Beschreibungen vielleicht auch so ein bisschen so, ja, halt so beschwichtigen sollen, sich irgendwie, okay, das ist vielleicht in der Vergangenheit, ist vielleicht sowas Ähnliches schon mal passiert und wenn das dort jetzt stattfindet, dann kommen wir auch darüber hinweg und wir kommen wieder zurück in die Normalität. Ich glaube, die wichtigere Frage ist, okay, wollen wir diese Normalität eigentlich, die sich jetzt alle zurückwünschen? Und ich würde sagen, nee, bitte nicht wieder zurück zu der alten Normalität, weil die war letztendlich ziemlich fucked up, also...
Ich würde sagen, dass uns natürlich die Normalität, zu der jetzt alle wieder zurück wollen, uns wahnsinnig viel von dem eingebrockt hat, was wir jetzt irgendwie ausbaden müssen.
Genau.
Oder auslöffeln müssen. Stichwort Globalisierung zum Beispiel ist ja einerseits irgendwie, ja, was Nettes und dies und jenes. Ist aber so eine Pandemie von der Internationalität, von ökonomischen Routen und sonst wie was, von Tourismusströmen und so weiter und so fort, wahnsinnig abhängig. Und wir müssen uns jetzt vielleicht die Frage stellen, zum Beispiel, okay, wie sehe eine Globalisierung, also eine Internationalität aus, die ohne Globalisierung, wie sie vorher bestand, aussieht. Und deswegen finde ich schon, dass es wahnsinnig wichtig ist, jetzt zu fragen, wie sieht die Welt quasi nach der zumindest sehr akuten Phase aus, denn ich meine, die Tatsache ist ja auch, dass wir, ich glaube, Covid-19 wird aussterben mit dem allerletzten Menschen und vorher nicht, oder zumindest den allerletzten. Auf jeden Fall ist jetzt auch die Zeit gekommen, um darüber zu sprechen, ja, war die Privatisierung des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel in Italien auch in den letzten paar Jahrzehnten stattfand, wirklich so klug, wie alle immer dachten. Die Antwort liegt natürlich offenkundig auf der Hand, genauso wie es offenkundig auf der Hand liegt, dass es alles ein bisschen bizarr ist, dass wir Menschen aus anderen Ländern einfliegen, um uns bei der Spargelernte zu helfen und das auch weiterhin tun, während quasi ja eigentlich die Grenzen irgendwie einigermaßen dicht sein sollen und sonst wie was. Also es ist halt, solche Sachen müssen wir zwangsläufig jetzt auf jeden Fall überdenken. Die Frage ist nur, dass wir gleichzeitig auch vor dem Problem stehen, okay, wie können wir denn überhaupt uns organisieren? Selbst wir sitzen jetzt in 5 verschiedenen Zimmern in mindestens 3 verschiedenen Städten und machen das jetzt über Splitscreen auf Skype und zwischendurch fällt mal die Verbindung ab und oder der PC geht gleich, schmiert gleich den Bach runter. Wie lassen sich quasi Bündnisse schmieden? Wie lassen sich organisatorische Strukturen überhaupt aufbauen? Und so weiter und so fort. Das sind gerade alles Fragen, die wahnsinnig wichtig sind zu beantworten. Derweil natürlich die Revolution irgendwie von rechts und von irgendwelchen Verschwörungsspinnern schon angekurbelt wird natürlich. Die haben es natürlich einfach leichter, die sagen, nee, uns interessiert das alles nicht, wir halten keinen Abstand zwischeneinander und sonst wie was, sondern wir treffen uns am Rosa-Luxemburg-Platz oder wir hören halt dem Attila Hildmann vom Reichstag zu oder sonst wie was. Also besteht gerade so eine Art Ungleichgewicht einerseits, was diese Form von Organisation anbelangt, andererseits aber auch in Hinsicht auf natürlich, was bekommt am meisten Aufmerksamkeit. Denn wie wird gerade tatsächlich über die Zustände im Gesundheitswesen gesprochen? Eigentlich wieder schon gar nicht mehr, weil es ist ja alles irgendwie vorbei und die Leute können ja wieder in den Park und dann schauen wir halt mal und keine Ahnung. Ja.
Die ganzen Fragen, die du gerade angesprochen hast, wie organisieren wir uns, wie wollen wir irgendwie zusammenarbeiten, um eben nicht zu dem New Normal zurückzukommen, das ja vielleicht nie besonders normal war oder das irgendwie schon immer fucked up war. All diese Fragen würden ja so ein bisschen die Frage, die Jessie vorhin versucht hat aufzuwerfen, würden darauf hinführen, so warum eigentlich keine Utopien? Also warum denken wir so ungern in solchen Zeiten über Utopisches nach, darüber, wie wir arbeiten könnten zusammen und wie wir uns organisieren könnten? Und warum greifen wir dann lieber auf irgendwelche Horrorszenarien und auf irgendwelche Katastrophenszenarien zurück? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Verführerische an Dystopien, aber auch so zugleich irgendwie ihre größte Schwäche, dass ich halt einfach gerne Probleme da als Probleme so othern lassen quasi, also so als eingeschlepptes Problem, als irgendwie nicht hausgemachtes Problem und eben als nicht systemimmanente Krise irgendwie präsentieren lassen. Ich glaube, das macht die so verführerisch und dabei wäre es eigentlich sehr viel gebotener, die Fragen, die du da gerade gestellt hast,
sich zu stellen. Ich finde, Pi als Begriff sollten wir vielleicht auch ein bisschen auf den Prüfstand stellen, denn so quasi der grundlegende Text für die Tradition der Utopie ist ja Thomas Morus' Utopia, und das ist ein Ethno-Inselstaat. Das ist eine Utopie nur für die Menschen, die da leben und die nutznießend an dieser Gesellschaft teilhaben. Für alle anderen außerhalb dieser Insel ist es das nicht. Und so funktionieren Utopien immer. Utopien funktionieren immer durch Ausschluss. Deswegen sind Utopien immer auch Dystopien. Ob etwas utopisch ist oder dystopisch, hängt, glaube ich, von der Perspektive ab. Tatsächlich müssen wir auch sagen, dass die ganzen Leute, die jetzt vollkommen durchdrehen und schreien, was weiß ich, ich bekomme jetzt den Merkel-Mundschutz auferlegt und sonst wie was, die berufen sich implizit natürlich auch auf utopische Gedanken, nämlich auf die Utopie einer Welt, in der sie ihre persönliche Freiheit ausleben können und darüber entscheiden können, kann ich andere quasi mit möglichen viralen Speichelatmung oder sonst wie was schädigen. Und das ist dann halt deren Utopie, die da implizit mitschwingt. Und das ist eigentlich was für Leute, die beispielsweise dann gefährdeten Gruppen zugehören, dann wieder was sehr Dystopisches. Insofern, ich finde es schwierig zu sagen, auch wenn wir einigermaßen fest definierte Begriffe von Utopie und Dystopie haben und Romane und Filme, sonst wie was, gerne in bestimmte Kategorien von diesen beiden einordnen, finde ich es immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass viele von diesen Gedanken aus diesen Büchern und Filmen häufig auch einfach Kippspiele sind und jede Dystopie auch potenziellerweise auch eine Utopie sein kann. Ja.
Ich finde das den Einwand ganz richtig, dass Utopien noch immer irgendwie was von der Dystopie haben, weil es auch immer auf den jeweiligen Blickwinkel ankommt. Wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, was zum Beispiel am nächsten dran ist an vielen Szenarien, die in manchen utopischen Werken verhandelt oder aufgestellt wurden, ist das, glaube ich, so diese Big Tech-Richtung oder so, dieses, dass irgendwie, dass man durch Technologie, dass man durch all diese Dinge es irgendwie schaffen kann, ein ach so viel besseres, tolleres, automatisiertes von Arbeit und irgendwelchen Mühsalen befreites Leben für die Menschheit irgendwie aufzustellen. Und was heißt das jetzt im Moment konkret, was das für die Welt heißt? Also Leute aktuell wie Elon Musk mit seinem irgendwie techno-esoterischen Sozialdarwinismus und dem Auftrieb. Jemand wie Jeff Bezos, der Arbeiterrechte, Arbeiterinnenrechte systematisch entkernt und damit Milliarden macht und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie die Utopisten oder die utopischen oder Utopieträger unserer Zeit sind. Und da ist es definitiv zu hinterfragen, meiner Meinung nach, weil das ist was, was gleichzeitig Utopie und Dystopie ist, je nach Blickwinkel. Für einen Elon Musk ist das natürlich die beste Zeit, die möglich ist. Und es ist vielleicht die Möglichkeit, endlich dieses technologieunterwanderte Wunderland irgendwie durchzusetzen. Für andere Leute bedeutet es aber, dass Jobs wegfallen, dass Freiheitsrechte wegfallen, dass alles Mögliche wegfällt, was irgendwie eine demokratische Gesellschaft ausmacht.
Ich würde trotzdem gerne noch mal eine Lanze brechen für die Utopien, weil so habe mich jetzt in letzter Zeit relativ viel mit so auch in der Corona-Isolation und der Verzweiflung, wie es denn weitergehen sollte, irgendwie mit so Speculative Fiction und eben Dystopien und Utopien irgendwie beschäftigt hier.
Welche Autorin ist zum Beispiel?
Jetzt, ja, Octavia Butler halt sehr, sehr viel gelesen, ja. Aber ich wollte jetzt nicht so auf AutorInnen eingehen, sondern eher auf so die Hauptströmungen irgendwie, so, wenn wir alle kennen, so Steampunk und Cyberpunk und gerade irgendwie so Cyberpunk ist ja so eine Dystopie, die das trifft, was du beschreibst, Dennis, nämlich irgendwie wir haben irgendwie Technik und Cyberpunk malt sich aus, so quasi, was könnte irgendwie schiefgehen mit dieser ganzen, mit der Automatisierung, mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Und dann landen, so Black Mirror ist ja so ein klassisches Cyberpunk-Ding. Aber ich finde irgendwie, wir dürfen dieses Feld irgendwie von einer besseren Zukunft durch Technik halt eben nicht diesen Silicon Valley-Menschen überlassen, ne? Nicht Elon Musk. Natürlich ist das irgendwie in so einem kapitalistischen Framework, wie es irgendwie stattfindet im Silicon Valley, so ist es keine Technik und keine Entwicklung for the people, quasi, for the good. Aber wir können uns, was ich extrem wichtig finde, ist, dass wir uns trotzdem irgendwie utopische Szenarien irgendwie ausmalen, in denen quasi Technik für das Wohl der wirklich aller und nicht zum Profit von Investoren oder von irgendwie anderen, sondern wirklich für das Wohl aller entsteht. Und das zum Beispiel eine dieser Richtungen, die es da gibt, irgendwie, ich kannte sie vorher nicht, es nennt sich irgendwie Solarpunk, was quasi das gleiche wie Cyberpunk ist, nur dass Cyberpunk, wo sich Cyberpunk halt irgendwie eine unlebenswerte Zukunft ausmalt, macht Solarpunk das Gegenteil, nämlich versucht irgendwie eine lebenswerte Zukunft mit Technik quasi sich auszudenken. Was eine Utopie ist, die aber auch ganz explizit versucht halt nicht auszuschließen, sondern die und nicht irgendwie zurückzulassen und die halt ganz klar irgendwie Social Justice als eine ihrer Hauptkernziele irgendwie formuliert.
Ja, definitiv, klar. Wir sollten nicht versuchen, uns irgendwie auszureden selbst, uns eine bessere Welt durch Technik bauen zu können. Und letztendlich, wir leben ja trotz aller Probleme in einer wesentlich besseren Welt durch Technik. Es gibt Impfungen, es gibt die Möglichkeiten auf Impfungen, es gibt Medizin, es gibt Beatmungsmaschinen, durch die Covid-19 von wesentlich mehr Leuten, die eigentlich vielleicht sterben würden, überlebt werden können. Es gibt das alles. Aber kurz zum Cyberpunk. Ich finde, das ist irgendwie auch so eine leicht retro-futuristische Bewegung. Also es wird wenig da aufgenommen, was aktuell wirklich die realen Machtverhältnisse ausmacht, meiner Meinung nach.
Deswegen das finde ich ist bei Cyberpunk nicht der Fall. Das ist bei Steampunk so, aber Cyberpunk, wenn du Black Mirror anschaust, was klassisch Cyberpunk ist, greift ja sehr viel an aktuellen Problematen auf.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Cyberpunk wäre so diese klassische, so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre Angst vom großen Millenniums-Crash irgendwie, Matrix, Existenz, Ästhetik.
Ist ja auch, Punk, oder? Aber eigentlich, also vielleicht haben wir ganz andere verschiedene Begrifflichkeiten oder Begriffe von davon, was Cyberpunk ist. Aber ich denke da zuerst an sowas wie Blade Runner.
Steht vielleicht in der Tradition von Cyberpunk die Blickwinkel auf Black Mirror?
Ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine unterschiedliche, also ich habe vielleicht eine zu allgemeine Definition mit dieses Begriffes irgendwie erarbeitet in letzter Zeit, aber ich hätte jetzt Cyberpunk definiert als einfach nur eine quasi ich schaue mir auf eine technologische Entwicklung an quasi und male mir aus, wie sie schief gehen kann quasi. Und das wäre dann ja Black Mirror, weil das, also die allermeisten Folgen von Black Mirror.
Falls jemand unserer Zuhörerinnen irgendwie Zuschriften in Sachen Cyberpunk und Definitionen und Querverbindungen zu und weg von Black Mirror hat, bitte melden.
Ja, wir freuen bitte belehrt uns. Mich.
Was ich noch dazu sagen wollte zu dem Thema Utopien ausdenken, ich finde, es ist ganz wichtig, dass es da nicht bei Ausdenken bleiben darf, weil Das findet dann irgendwie immer in so einer Sphäre statt, die den realen Machtverhältnissen, also irgendwie Big Tech, den ganzen Tech-Riesen wie Facebook, Google, Twitter nehme ich jetzt mal so ein bisschen da raus, Amazon und so weiter und so fort, halt wirklich diese überhaupt nicht jucken. Also es ist vollkommen egal, ob sich jetzt irgendwelche Leute da irgendwelche Utopien ausdenken, wenn es halt nicht dazu führt, dass irgendwie die realen Machtverhältnisse, die einfach so sehr sich in den letzten 10 Jahren hin zu diesen Unternehmen verschoben haben, nicht irgendwie ins Wanken geraten können. Wenn mich irgendjemand nach irgendeiner Folge der Covid-19-Pandemie fragen würde, würde ich sagen, okay, es gibt noch mehr Monopolisierung, es werden gewisse Grenzen schneller fallen, also weil man einfach sehen kann, dass diese ganze Pandemie quasi die Menschen ziemlich schnell hat warm werden lassen mit Sachen, die irgendwie mit kontaktlos oder virtuell oder sonst irgendwas verbunden werden. Und weil Menschen gelten aktuell als Gefahr und nicht Maschinen. Und das öffnet natürlich neuen Entwicklungen an der technologischen Ecke Tür und Tor. Und zum Beispiel, es gab vor kurzem diese Meldung, dass halt der Google-CEO Eric Schmidt, dem Gouverneur von New York, vom Bundesstaat New York, quasi so eine Zukunft schmackhaft gemacht hat, wo alles Mögliche irgendwie virtuell und digital stattfindet, von Schulen, Ämtern, Arbeit und so weiter und so fort. Und ich denke, das wird passieren, aber eine Gefahr, die sich jetzt dadurch entwickelt hat, dass eben diese kontaktlose virtuelle Sphäre quasi als komplett positiv besetztes Ding sich irgendwie entwickelt hat, ist einfach, dass das Ganze ziemlich schnell, viel zu schnell passiert und das vor allem, und da komme ich so ein bisschen zurück zu Julian, und das ohne, dass wir irgendwie eine Möglichkeit hätten, den Prozess anhand gewisser Werte, die uns wichtig sind, oder halt sozialer Werte, demokratischer Werte zu begleiten und zu formen.
Ja, wir haben es halt schon vorher verkackt irgendwie, ne?
Ja, Neues ist alles nicht.
Was Christopher sagte, ne, so die Technik, die wir uns irgendwie aufgebaut haben, trägt irgendwie alle Probleme unserer Menschheit, die soziale Ungerechtigkeiten, irgendwie Klassismus, Rassismus, Sexismus in sich. Und wenn die jetzt einen Boom erlebt, dann verfestigen und verstärken wir all diese Sachen halt nochmal.
Es kommt einem auch alles absolut bekannt vor und so, weil es genau dieselben technologischen Sachen sind, also irgendwie so eine Gig-Economy-Zukunft und so weiter und so fort, die uns schon halt so seit Jahren quasi schmackhaft gemacht wird. Der Unterschied ist, es war jahrelang halt irgendwie, dass es sich mit so einer Argumentation von mehr Komfort, mehr Geschwindigkeit, weniger irgendwelchen Problemen oder so verkauft wurde. Aber das Problem ist halt meiner Meinung nach gegen so Faulheit und so Ungeduld und so ließ sich wunderbar argumentieren. Aber jetzt mittlerweile ist es halt so, gegen Gesundheit und Leben, die diese Technologien jetzt irgendwie im Diskurs zu schenken scheinen, lässt sich halt kaum mehr argumentieren. Und das ist eben das, was sich für mich so ziemlich frappierend mit dieser Covid-Krise verändert hat. Also die Grundlage, die Grundlage, auf dem diese Tech-Firmen quasi ihre Produkte und ihre Agenda verkauft haben, hat sich von dieser Bequemlichkeit hin zu so einer alternativlosen Leben- oder Tod-Rhetorik gewandelt.
Dabei ist ja auch das Perverse so, wessen Leben halt auch, ne? Also irgendwie die Leute, die jetzt irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, die Leute, die jetzt irgendwie zu Hause sitzen und Sachen bestellen, irgendwie sind nicht diejenigen, deren Leben in vorderster Front irgendwie bedroht sind. Wenn wir uns irgendwie Zahlen anschauen, irgendwie aus USA und UK, wo irgendwie mittlerweile ganz klar deutlich wird, dass irgendwie schwarze Personen und People of Color quasi auf das Vierfache häufiger an Covid irgendwie sterben.
Ja. Also ja, generell Menschen, die sozial in irgendeiner Form benachteiligt sind und vor allem halt auch Leute, Arbeiterinnen. Also wir können oder wir müssen mittlerweile umso mehr wieder von einer wirklicher Arbeiterklasse eigentlich ausgehen, weil sich umso mehr zeigt, dass die Leute halt gerade vor solchen Geschichten, wie sie gerade ablaufen, überhaupt nicht verschont sind. Also die Menschen, die bei Rewe hinter der Kasse sitzen, genauso wenig wie die Menschen, die aus Rumänien hergeflogen werden, um doch bitte den scheiß fucking Spargel aus dem Boden zu reißen, damit wir ihn halt bei Rewe dann wiederum kaufen können.
Und die auch einfach darauf angewiesen sind.
Ja, also, natürlich, natürlich. Ja. Genau. Und ich denke schon, dass hoffentlich ein gewisses Erstarken des Klassenbewusstseins überhaupt auch wieder möglich ist. Potenziell wollte ich nochmal was zu diesem Punkt Technologie und Dystopie sozusagen einwenden. Ich persönlich bin nicht unbedingt der Auffassung, dass Technologie zwangsläufig die Dinge verschlechtert.
Auf keinen Fall.
Ja, sie tut das, das ist erstmal eine Hohlphrase, sie tut das nur in den falschen Händen. Die Frage ist nur, was wären jetzt die richtigen Hände? Und da gibt es durchaus auch in der politischen linken Theorie auch natürlich Ansätze. Zum Beispiel Aaron Bastiani heißt er, glaube ich, der dieses Buch geschrieben hat, Fully Automated Luxury Communism. Es gibt ja durchaus eine linksakzelerationistische Bewegung, auch wenn mittlerweile häufig eher über den rechten Akzelerationismus gesprochen wird. Und in diesem Buch, Fully Automated Luxury Communism, schreibt er darüber, wie beispielsweise halt ökologische Fragen mit aktuell bestehender oder aktuell sich in Entwicklung befindender Technologie durchaus angegangen werden könnten. Und das Einzige, was er halt so ein bisschen als Horizont immer in Aussicht gibt, wie können wir das denn erreichen, ist, wir müssen den Scheiß einfach wegenteignen. Er spricht es nicht so aus, aber ich meine, potenziell das, was Tesla, also was Elon Musk da technologisch macht, das ist alles ja, warum nicht? Also ich meine, irgendwie Elektroautos ist doch geil, so, ist doch ökologisch wesentlich besser. Das einzige Problem an Tesla ist Elon Musk, dass Elon Musk diesen Laden schmeißt und das Ganze auch noch besitzt und dass es nicht in den Händen der Menschen ist. Und deswegen finde ich, ist zum Beispiel Fully Automated Luxury Communism quasi fast schon wieder klassisch marxistische Utopie insofern. Und ja, natürlich gibt es utopisches Denken in der Linken und das war auch schon immer Teil des Ganzen. Potenziell gibt es solche Ansätze durchaus auch, die Technologie mitdenken und Technologie auf eine Art und Weise mitdenken, in der Technologie uns wahnsinnig helfen kann, diese ganzen Probleme, die aktuell von Technologie mitbedingt werden oder zumindest mit angekurbelt werden, um die halt wirklich anzupacken. Und dann haben wir nur wieder das Problem, dass wir irgendwie sozial und politisch uns organisieren müssen, um diese Technologie uns verfügbar zu machen, und zwar für alle und nicht nur für Elon Musk zum Beispiel.
Gut, aber das Elon Musk allein ist auch nicht das Problem, sondern es ist irgendwie diese Denkschule, die im Silicon Valley etabliert wurde, die halt schon so ein bisschen so einen utopistischen Tat mit sich rumträgt, ja. Die aber letztendlich eben gerade nicht für alle. Also wenn, dann behauptet sie es irgendwie in geschickten Werbeslogans für alle zu sein, aber letztendlich ist es für einen selektierten Kreis, der eben alle dazu nutzt, um möglichst mehr Macht zu bekommen. Cool, aber es ist natürlich schwierig, über sowas zu reden, ohne irgendwie Gefahr zu laufen in irgendwelche halb Verschwörungserzählungsecken zu gehen, dass irgendwie XY die Welt kontrollieren würden und sonst irgendwas. Und klar, wie du eben schon sagtest, also sicher, ich höre es eigentlich zum Beispiel auch gerne, dass jetzt eher darüber gesprochen wird, dass gerade in Deutschland Geld in die Digitalisierung gesteckt werden sollte, weil das letztendlich auch bedeutet, dass es potenziell größere Chancengleichheit für Menschen, was Bildungsfragen, was Arbeitsfragen und so weiter und so fort angeht, geben könnte. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so, als wäre jetzt irgendwie Digitalisierung irgendwie dieses schöne Gegenbild zu dem alten Rohöl, Volkswagen, BMW und Opel-Kapitalismus, der irgendwie die Welt verpestet, sondern objektiv betrachtet ist Digitalisierung schon die Zukunft, gegen die man sich nicht stemmen sollte, aber es ist auch nicht so einfach, denn es ist bei solchen Sachen ganz wichtig, sich genau anzuschauen, was die Digitalisierung bedeutet, beziehungsweise was für eine Art Digitalisierung es sich dabei handeln soll, weil irgendwie das pauschal so als Heilmittel jetzt für die Zukunft, okay, Covid-19 hat uns gelehrt, dass wir jetzt alle irgendwie digitaler sein müssen. Wenn wir jetzt hier sitzen gerade und uns darüber unterhalten, was irgendwie Zukunftsmodelle sein sollten, was irgendwie, wie wir irgendwas besser machen könnten, machen wir das auf den Netzwerken eines amerikanischen Unternehmens, das zu diesen großen Big-Tech-Firmen gehört. Und ohne wüssten wir auch nicht so genau, wie das geht. Wir wissen es auch nicht ohne Vodafone, nicht ohne die Telekom und auch nicht ohne Apple, Samsung, HTC oder wie sie sonst alle heißen. Deswegen ein pauschales Heilmittel ist Digitalisierung nicht. Aber natürlich eine Chance.
Absolut. Dazu fällt mir ein, was ich so eine der hübschesten Wollten irgendwie der letzten Tage fand. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, dass diese Smart City, die ja in Toronto gebaut werden sollte. Es war ein Projekt vom Chef von Sidewalk Labs, also quasi von der Städtebauabteilung von dem Google-Konzern Alphabet. Genau, der sollte ja sozusagen am Rand von Toronto, glaube ich, sozusagen so eine digitalisierte Modellstadt entstehen. Die hat auch so mit allerhand Zukunftsrhetorik und es sollen keine Unfälle mehr passieren, weil nur noch ferngesteuerte Autos fahren und bla. Was aber am Ende eigentlich auch nur heißt, dann komplett, also auch Leistungen wie Krankenversicherung oder Schulunterricht oder so sollte halt privatisiert werden und letztendlich auch eine als Utopie verkaufte gläserner Bürgerexperiment im Grunde. Und das wurde halt wirklich schon begonnen und das wurde jetzt aber wegen der Covid-Krise eben erstmal auf Eis gelegt beziehungsweise ist geplatzt. Und das fand ich irgendwie auch in dem so Talking About, was für den einen Utopie ist, ist für den anderen eine Dystopie irgendwie. Das fand ich dann auch irgendwie sehr witzig, dass die große Pandemie, die große Dystopie, eventuell ja irgendwie die absolute Dystopie von der dauervernetzten und durchdigitalisierten gläsernen Stadt verhindert hat.
Naja, Tatsache ist allerdings schon, es gibt solche Smart Cities. Also in Südkorea gibt es eine und das funktioniert wohl auch ganz gut. Die Frage ist nur, was wir uns unter ganz gut verstehen. Potenziell finde ich das aber wahnsinnig interessant. Natürlich, es ist recht von außen betrachtet auf jeden Fall, sieht es durchaus sehr beeindruckend aus, wie in China quasi die Eindämmung der Pandemie stattfand und wie effektiv das alles lief. So, natürlich stellen sich da dann aber wieder ganz andere Fragen irgendwie. Und wir stehen vor wahnsinnigen, ja eigentlich ethisch-moralischen, philosophischen Konflikten, in denen wir fragen müssen, okay, einerseits vielleicht gibt es so eine Art, vielleicht gibt es wirklich eine epidemiologische Rechtfertigung für Track-and-Trace-Systeme und vielleicht müssen wir deswegen zum Wohle aller ein bisschen mehr auf unsere Privatsphäre verzichten. Vielleicht gibt es aber auch gute Kompromisse. Vielleicht aber ist es uns wichtiger, dass wir unsere Privatsphäre haben und unsere Bewegungsfreiheit und sonst wie was alles. Ich glaube, das sind halt so gerade so Sachen, an denen könnten alle Debatten eigentlich um diese ganzen Themenkomplexe komplett zerschellen, leider. Weil wir uns nicht so richtig klar werden können, was wollen wir eigentlich? Wollen wir unsere quote-unquote persönliche Freiheit? Wollen wir das quote-unquote Wohle aller? Oder was genau ist eigentlich uns am wichtigsten als Gesellschaft?
Dazu muss ich kurz was sagen, weil ich finde es bei solchen Sachen, also gerade bei so Tracking-Apps oder sonst irgendwelchen Sachen, ist es ganz wichtig, das so ein bisschen weiter zu denken. Und da fällt mir jetzt gerade spontan dieser Typ ein, von dem ich jetzt absolut kein uneingeschränkter Fan bin oder so, aber der das ganz gut formuliert hat, nämlich Evgeny Mosorov, der ja irgendwann diesen Begriff Solutionism, also ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch übersetzen soll, Lösungismus oder so, geprägt hat. Also ganz kurz erklärt, meint er, glaube ich, damit sowas wie, dass es dabei darum geht, nicht das große, ganze Problem anzugehen, weil das ist teuer, dauert lange, ist anstrengend und so weiter und so fort, sondern stattdessen mit so Art digitalen Pflastern quasi so kleine Bruchstellen in der Gesellschaft zu kitten und zu sagen, okay, das reicht ja auch. Und es gab zum Beispiel irgendwann in Chicago dieses Beispiel, wo man sich mit so einer Solution davor gedrückt hat, das marode Schienensystem des öffentlichen Nahverkehrs zu renovieren, indem er eben per App und mit finanziellen Anreizen die Leute dazu motiviert hat, außerhalb von Stoßzeiten zu fahren und damit dieses Schienensystem und alles zu schon. Das klingt alles im ersten Moment mal ganz schlau, führt aber letztendlich dazu, dass die Politik, die der Gemeinschaft letztendlich zugutekommen könnte, die das große Ganze mitdenkt, die quasi Probleme im Kern versucht anzugehen, wird aufgeschoben zugunsten von billigen Lösungen. Und da muss man gar nicht an die Daten, die gesammelt werden, denken oder sonst irgendwas. Das sind irgendwie so Sachen, die es in Bereichen des öffentlichen Lebens überall gibt. Und ich finde, auf gewisse Art und Weise sind diese Vorschläge zu den Tracking-Apps, auch wenn ich es grundsätzlich, muss ich sagen, befürworte, dass es sowas gibt und mich da auch nicht so sehr dazu fürchte, aber muss ich bei dem Diskurs auch bewusst sein, dass das so einen solutionistischen Hintergrund hat. Also es ist nicht so, als würde man dann irgendwie die Lebensbedingungen verbessern, um eine zukünftige Pandemie zu verhindern oder diese in Schach zu bekommen. Man hört nicht auf damit, die Lebensräume von irgendwelchen Tieren zu zerstören oder die auf Märkten zu verkaufen oder sonst irgendwas. Man guckt auch nicht, dass es medizinische Versorgung für alle geben könnte. Nein, man sucht so eine technische Lösung, pappt die irgendwie drüber und sagt so, okay, alles cool. Letztendlich bedeutet es, wenn man es zu Ende denkt, nichts anderes, dass es weniger Politik geben wird, um es ganz pauschal zu sagen, und dafür mehr technologische Lösungen. Und das ist was, das wir nicht wollen können, weil das nämlich bedeutet, dass letztendlich die Politik, die sich um das Wohl der Allgemeinheit kümmert, zurückgedrängt wird und eher quasi so, es mehr Pflaster geben wird.
Fun Fact dazu wollte ich eigentlich noch sagen, dass es ja auch schon witzig genug ist, dass die Bundesregierung gerade mit Google und Apple über diese Tracking-App diskutiert, weil die eben auf sie angewiesen sind und die natürlich jetzt auch ihre eigenen Bedingungen stellen für diese App.
Ja klar, und Italien hat zum Beispiel als quasi als Beauftragte oder Chef einer Taskforce, die sich quasi mit den, ich mache jetzt Airquotes in die Luft, während ich das sage, der Aufräumarbeiten nach Covid-19 zu beschäftigen, haben sie den ehemaligen CEO von Vodafone beauftragt. Und das ist ja auch alles nicht neu. Also wer hat zum Beispiel irgendwelche Modelle in Sachen Infrastruktur und Co. irgendwie erstellt? Das war Amazon. Und das ist alles schon sehr nah da dran. Also ja.
Ja, eine Sache, die bei dir jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen ist, Dennis, finde ich, ist, was man halt beim Thema Digitalisierung, und Digitalisierung ist die Zukunft, oder wir leben natürlich auch schon darin, irgendwie auch immer vergisst, ist, dass es auch noch keine zukunftsträchtigen Nachhaltigkeitsmodelle gibt. Also da sind ja auch sehr viele Probleme, die dadurch auch wieder neu entstehen. So.
Klar.
Also das muss ja auch immer noch mit bedacht werden. Gerade jetzt ist, glaube ich, auch der Diskurs nochmal um so, der sozioökologische Diskurs ja auch nochmal irgendwie was wieder ein bisschen, weiß nicht, mehr ins Bewusstsein gerückt ist, denke ich.
Naja, wenn wir das jetzt hier aus einer linken Perspektive durchdiskutieren wollen, also wenn das ganze Schule macht, das, was ich gerade beschrieben habe, dieser Mosorow-Begriff von Solutionism, ist es ja irgendwie nichts anderes, dass letztendlich immer größere Macht für einige wenige Konzerne es gibt, was letztendlich bedeutet, dass führt ja zu nichts anderem zurück als zu dem alten Normal, das wir kennen. Also letztendlich ist das nichts anderes als Neoliberalismus, nämlich weniger Solidarität und mehr Konkurrenz, mehr Markt und weniger staatliche Planung und also weniger Sozialstaat.
Jo.
Also,
da sind wir ja wieder beim Thema Dystopie, weil eigentlich ist das doch genau das, was uns Black Mirror zum Beispiel als Serie, ob sie jetzt Cyberpunk ist oder nicht, ständig verkauft, oder?
Ja, und letztendlich ist es so, dass halt in diesen Utopien, wenn zum Beispiel Eric Schmidt sich hinstellt und sagt so, ey, hier, wir haben jetzt die einmalige Chance, alles zu digitalisieren und hier die Schule, muss es keinen Klassenraum mehr geben, die Arbeit, ihr könnt alles von zu Hause machen, ihr könnt irgendwie hier frei leben und was weiß ich was, dass dann letztendlich utopische Gedanken quasi die Dystopie schon in sich selbst tragen, indem sie halt verschleiern, dass es sich letztendlich nur um eine andere Art des alten Normal handelt.
Ja, und die Kids, die keinen Zugang zu einem eigenen Rechner haben, sind halt abgehängt so. so ein Satz, den Christopher ganz am Anfang irgendwie gesagt hat und der irgendwie mir die ganze Zeit so im Kopf hängt, weil das eine Frage ist, mit der ich mich auch irgendwie so seit Wochen in meinem eigenen intellektuellen Saft in der Isolation schmorend irgendwie stelle, ist diese Frage nach dem, wie organisieren wir uns? Also ne, wir haben irgendwie gewisse Probleme irgendwie erkannt oder ich glaube, dass einige Leute einige Probleme erkannt haben und die Frage ist, wie geht's irgendwie weiter? So wie kann man das tatsächlich irgendwie in so eine politische Tagesdebatte irgendwie überführen? Weil das ist das, was mich irgendwie am allermeisten deprimiert hat, muss ich sagen, in den letzten Wochen. Also als diese Sache losging im März, dachte ich so, okay, so vielleicht entstehen jetzt mal, also vielleicht öffnet sich dieses Fenster des Sagbaren im Diskurs gerade mal ein bisschen und wir können so hands-on mal über sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren. So, mir ist auch klar, dass es nicht irgendwie einführbar ist übermorgen, aber zumindest eine Debatte darüber zu führen. Und ich warte seit März darauf, dass irgendwann mal jemand in Deutschland über sowas diskutiert zumindest, so eine Debatte führt, aber es passiert irgendwie nicht so. Und das frage ich mich so, wir sind ganz schnell jetzt in dieses Freiheitsrechte und das ist irgendwie in allen Medien, lese ich überall immer nur Kommentare und dazu, wir sind ganz schnell in diese Debatte, also ganz schnell hat sich diese Covid-Sache in diese Debatte gedreht. Aber ich, also irgendwie habe ich den, ist es schon zu spät, haben wir den Zeitpunkt verpasst oder ich bin echt sehr, sehr deprimiert quasi über den Fakt, dass wir nicht die Debatten führen, die ich irgendwie so da als zukunftsweisend irgendwie mehr sehe.
Die wir auch eigentlich führen müssten. Und ich erinnere mich, du warst im März quasi kurz davor, in den Untergrund zu gehen. Also.
Naja, gefühlt wurden die mal, flammte die Debatte mal ganz, ganz kurz auf, keine Ahnung, als sich gefühlt alle die ersten Tage gefragt haben, wie kommen wir über die Runden und jetzt no offense an unsere Fellow JournalistInnen und KünstlerInnen und ich bin ja nun auch selbst nicht in den Untergrund gegangen, aber gefühlt flachte die auch schon wieder deutlich ab, als die ersten Ausschüttungen da waren, oder?
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es zu einer Zeit war, kurz bevor die Soforthilfen kamen.
Genau,
da war mal kurz so ein kleines Flämmchen, wo es um solche Sachen geht. Ich frage mich das auch. Also was denkt ihr, warum werden diese Debatten, die eigentlich jetzt wirklich auf der Hand liegen würden, dass man über bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert, warum werden die nicht geführt?
Ich glaube, weil das Paradoxe an dieser Krise ist, dass sie das Handeln stark einschränkt. Wenn wir uns vorstellen, dass einfach das gesamte Pflege- und Krankenhauspersonal Deutschlands die Arbeit für eine Stunde niedergelegt hätte im März oder jetzt auch, wenn die Zahlen, schätzungsweise werden sie das nämlich tun, wieder hochgehen, wenn die einfach eine Stunde nicht arbeiten würden, was dann los wäre und was da für eine politische Macht hinter dieser einen kurzen Aktion stehen würde, das lässt sich ja kaum vorstellen. Nun gebietet es allerdings quasi der ethisch-moralische Pragmatismus, in dieser Zeit überhaupt nicht genau das zu tun. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das ist warum gehen halt nicht die ganzen Kassiererinnen in den Supermärkten mal in den Streik für einen kompletten Tag oder sowas? Und dann sollen sie halt alle sehen, wo sie ihr scheiß Klopapier herbekommen, so.
Das gab's ja eh nicht mehr.
Oder die Mütter, die gleichzeitig Homeoffice machen müssen und
ja,
die
genau,
ihre drei kleinen Kinder
genau, betreuen müssen. Das ist dann nochmal die andere Sache, dass gerade die, die am meisten betroffen sind eigentlich von den negativen Auswirkungen. Und das sind Leute, deswegen meinte ich das vorhin, die der Arbeiterklasse angehören, dass die selber quote unquote systemrelevant sind. Und das heißt, sie tragen dieses System und leiden halt am härtesten unter ihnen. Genauso wie halt, Jesse, ganz richtiger Einwand, natürlich alleinerziehende Mütter oder sowas, für die wird es für unmöglich eigentlich, sich politisch zu organisieren und engagieren, weil sie halt reproduktive Arbeit leisten müssen. Und das ist letztendlich auch die andere Seite der Medaille. Also, dass die Debatten abgeflaut sind, liegt, glaube ich, daran, dass einfach aktuell oder vor allem halt so, als die Krise am schärfsten schien in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, sie ist immer noch genauso scharf, aber sie wird einfach nur, ja, das haben wir auch schon alle irgendwie festgestellt, runtergeredet, dass einfach keine Handlungsmöglichkeiten da waren und dass keine realen Konsequenzen einfach ersichtlich wurden. Genauso wie es ja halt auch irgendwie, ja, wir sind Deutschland dann auch relativ gut weggekommen bei alledem so. In Italien sieht das ganz anders aus, im UK sieht das mittlerweile komplett anders aus, in den USA haben wir 30 Millionen neue Menschen, Menschen, die sich neu arbeitslos gemeldet haben. 30 Millionen, das sind, ich glaube, 10%. Nicht, also ganz zu schweigen von den ganzen Toten und von den ganzen Erkrankten da. Da sind die Auswirkungen des Ganzen so wahnsinnig, wahnsinnig real und auch unmittelbar, dass, glaube ich, darüber zumindest Diskussionen noch wesentlich eher angestoßen werden. Das Problem besteht allerdings weiterhin, dass das Paradox einer Situation einfach ist, dass Handlung weitgehend eingeschränkt wird. Genauso wie halt, was heißt jetzt zum Beispiel solidarisch sein miteinander? Also wir sehen das gerade in der Kunst- und Kulturszene, dass wahnsinnig viele Menschen irgendwelche Crowdfunding-Aktionen aufsetzen. Da wird Solidarität, wird da halt monetär gedacht. So, weil wie dann auch sonst.
Ja, Petitionen gab es ja auch.
Petitionen
gab es zum Grundeinkommen.
Genau, ja. Aber potenziell müssen wir natürlich auch drüber denken, was heißt es jetzt gerade solidarisch zu sein? Weil gemeinsam auf die Straße gehen ist ja auch nicht solidarisch epidemiologischer Hinsicht so. Und das machen die vielleicht am Rosa-Luxemburg-Platz, aber die sind auch alle durchgedreht. Und deswegen, ich glaube, wir müssen sowas wie Solidarität plötzlich neu erfinden, weil es kann zum Beispiel auch kein körperliches Miteinander geben. Und was heißt es dann, menschliches Miteinander zu haben, wenn es keine Körperlichkeit gibt, so, weil es ist alles wahnsinnig, wahnsinnig verworren. Aber ich glaube, ja, die Unmöglichkeit des Handelns, die diese ganze körperlich-physische Komponente ist wahnsinnig wichtig darin, das Denken über diese ganzen Geschichten und die Diskussionen über die notwendigen Konsequenzen und Schlüsse aus der ganzen Situation wirklich zu verhindern.
Und ich glaube, es ist ja auch, glaube ich, für eine Gruppe nach innen sozusagen extrem schwierig, sich nur über, da sind wir wieder irgendwie bei der Digitalisierung, die sich doch noch nicht so vollzogen hat, wie wir es manchmal gern hätten, ist, glaube ich, für eine Gruppe, für politische oder einfach für Gruppen, die sich auch spontan zusammenfinden, einfach für die Motivation nach innen herein schwierig, ohne Präsenz, ohne das Miteinander, ohne das Erleben irgendwie so einer gemeinsamen Demo-Erfahrung oder einer gemeinsamen Erfahrung in der Politgruppe, in der man irgendwie zusammensitzt. Und also ich weiß noch, als das Thema Demonstration in Covid-19-Zeiten jetzt das erste Mal aufkam, ich weiß noch, dass ehrlich gesagt mein erster Gedanke so ein bisschen war, habt ihr gerade keine anderen Sorgen? Und das als Mensch, der sich sonst immer dafür aussprechen würde, dass man bitte auf die Straße gehen und sich gemeinsam organisieren soll, bis mir dann, also ich glaube, so richtig final gedämmert, wie wichtig das ist, sich vernünftig jetzt gerade auch demonstrieren zu organisieren, mit Abstand etc., ist es mir dann tatsächlich erst, als die Leute da am Rosa-Luxemburg-Platz standen. Aber ja, wie gesagt, ich meine, die haben halt tatsächlich nun was. Die bauen damit eine gigantische Scheiße, aber die haben was andere halt gerade nicht haben, nämlich sozusagen dieses stärkende Gefühl, in die Gruppe herein da zu stehen, gemeinsam zu schreien und Bullenschweine zu rufen und dabei ein bisschen zu schwitzen.
Ich glaube, das mit diesem Gedanken habt ihr jetzt eigentlich nichts anderes zu tun, gibt aber auch so ein bisschen Aufschluss schon darauf, warum
total.
Das so
ist. Total, das war absolut selbstkritisch
weil,
gemeint.
Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit einer Wissenschaftlerin, die zum Verhältnis von Kultur und Epidemien forscht. Und wir kamen auch auf das Thema der spanischen Grippe 1918, die vielleicht am ehesten mit dieser Covid-19-Pandemie noch zu vergleichen ist, natürlich mit anderen Vorzeichen und so weiter und so fort. Und darüber auf die Frage, warum es zum Beispiel als Folge auf diese Influenza-Pandemie, die es damals gab, so eine geringe Kulturproduktion, so einen geringen Output gab, dass irgendwie wenig Romane zum Beispiel entstanden sind, die sich genau damit auseinandergesetzt haben. Und ihre Antwort darauf war erstens, und das finde ich ist vielleicht ein bisschen zu psychologisierend, aber dass die Leute nach so einem gemeinsamen traumatischen Ereignis gar keinen Bock haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, sondern gerne zu dem alten, heimeligen Gefühl der Normalität zurückkehren wollen, egal unter welchen Umständen jetzt. Und zweitens eben, weil sie was Besseres zu tun hatten. Es war nämlich gerade der Erste Weltkrieg vorbei und die Leute konnten sich gar nicht damit auseinandersetzen, nur okay, wir müssen jetzt dieses pandemische Ereignis aus uns von der Seele schreiben, malen, musizieren, sprechen, debattieren oder was weiß ich was, sondern man war einfach froh, dass es vorbei war und wollte so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurück. Und keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie sowas Ähnliches greifen wird, dass vielleicht irgendwie so ein kurz andauernden neuen Hedonismus vielleicht geben wird, so von wegen so, ja, wir haben jetzt irgendwie monatelang oder wer weiß, wie lang das alles noch gehen wird, darüber nachgedacht, was wir alles machen wollen, wenn dieser Mist vorbei ist, und jetzt hauen wir richtig krass auf den Putz und was weiß ich was, was natürlich auch ganz bestimmt nicht zu der Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen führen wird, sondern eher zu Partys, Reisen unter allen Umständen und so weiter und so fort. Und ja,
ich glaube, etwas, was wir dabei auch auf jeden Fall mitdenken müssen, ist, weil wir ja schon so viel über Geld gesprochen haben, ist natürlich, dass es gerade auch irgendwie ein bisschen Luxus ist, überhaupt die Zeit, sprich das Kapital zu haben, sich künstlerisch gerade mit dieser Pandemie auseinanderzusetzen, wenn diese Pandemie eine globale Wirtschaftsrezession auslöst, die Selbstständige, das sind Künstlerinnen in den meisten Fällen natürlich, extrem stark trifft. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und das ist ein Problem auch in politischer Hinsicht. Denn, weil, ja, wie gesagt, ich denke, wir müssen halt sowas wie Solidarität und damit halt auch überhaupt soziale Verhältnisse gerade ein bisschen neu denken und neu definieren. Und Kultur konstituiert immer auf eine Art Gesellschaftlichkeit. Und deswegen könnte Kultur gerade wirklich zu einer gesellschaftlichen Zugkraft werden und damit natürlich auch zu einer politischen. Kultur könnte gerade in diesem Moment über das Gesellschaftliche hinweg zu einer neuen Politisierung führen.
Aber wie könnte das aussehen?
Das ist gerade die Frage. Das ist genau die Frage, die mich so wahnsinnig interessiert, die ich aber selber natürlich nicht beantworten kann. Denn ist es jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn Travis Scott, war das glaube ich, bei Fortnite irgendwie, wenn ich es richtig auf der Kette habe, ein Konzert gibt, ja. Hängen da hunderttausende Menschen irgendwie da vor dem Bildschirm. Und natürlich gibt das sicherlich so auf eine Art dieses Gefühl von Pop-Partizipation, auf das ja solche kulturellen Momente irgendwie sich überhaupt immer schon gestützt haben. So. Aber ist es wirklich dasselbe wie damals, keine Ahnung, was weiß ich, Beatlemania oder 68? Ist das vergleichbar? Und deswegen, ja, ich bin, was so diese ganzen Konzerte online und sowas anbelangt, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel der richtige Weg ist. Aber potenziell weiß ich auf jeden Fall, wir müssen jetzt ausprobieren, Gesellschaftlichkeit neu zu denken. Und ich denke, Kultur kann da eine maßgebliche Kraft bei sein.
Ich wollte dem nur hinzufügen, dass ich schon das Gefühl habe, dass da gerade auch viel Interessantes passiert, wenn auch eben in so einer sehr reduzierten und vielleicht auch irgendwie sehr einseitigen Form. Wie schnell irgendwie Künstlerinnen und Künstler darauf reagiert haben und wie krass es jetzt einfach ist, wie man alles so spontan über Instagram live sehen kann, nicht unbedingt in einer Performance, sondern irgendwie auch einfach so in der Interaktion mit Fans oder so. Also damit meine ich jetzt nicht, dass wir es allein über Instagram Live schaffen, irgendwie jetzt die Kultur so anzuheizen, dass das für uns alle wahnsinnig gewinnbringend ist. Aber was ich schon sehe, ist halt so ein neuer Trend auch zu so einem sehr stripped down gegenseitige Empathie und irgendwie diesem vielleicht auch Pseudo-Gefühl, sich irgendwie nah zu sein. So.
Gut, klar, das ist alles wunderschön und ist bestimmt irgendwie toll, aber die Probleme sind dabei immens. Also erstens ist es Instagram Live, wo das Ganze passiert. Was bedeutet das irgendwie laut Vertragsstatuten, die jede Nutzerin mit diesem Facebook-Unternehmen eingeht? Letztendlich die gesamte Performance am Ende, die dort gesendet wurde, niemand anderem gehört als Mark Zuckerbergs schönem kleinen Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und das Zweite ist, okay, letztendlich nährt das nichts anderes als eine Gratiskultur. Also wenn jetzt irgendwie alle irgendwie diese schönen Happenings, die jetzt auf Instagram Live da irgendwie stattfinden, gratis und sich dran gewöhnen, ach guck mal, das ging ja alles gratis. Ihr habt ja irgendwie eure schönen Lieder und was weiß ich was und alles Mögliche von euch gratis rausgegeben. Passiert im Moment nichts anderes, dass wir quasi die ganze Konsumentinnenschaft von Kulturprodukten daran gewöhnen, dass es dieses Produkt letztendlich auch gratis gibt, was nichts anderes als eine Entwertung bedeutet. Also ich finde, so schön ist das alles gar nicht. Letztendlich zeigt es für mich irgendwie auch so die Konditionierung, die irgendwie über solche Netz oder solche Plattformen stattgefunden hat, dass das Erste, was uns einfällt am Ende, nichts anderes ist, als dieses Ding von Facebook zu verwenden.
Ich wollte einfach nur Dennis recht geben eigentlich und sagen, dass die Kulturproduktion, die da stattfindet, ja auch eigentlich, wenn wir jetzt davon reden, wie Kunst und Kultur irgendwie was zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen kann, ja teilweise eher so ein Trostpflaster oder hier hast du mal einen Schokobon-Effekt hatte und so ein, weiß ich nicht, wir sitzen alle traurig zu Hause, deshalb spielt deine liebste R&B-Sängerin jetzt mal ganz stripped down was auf der Gitarre. Das sollte ja eigentlich eher so ein weiter so und also ne, das ich will das überhaupt nicht lächerlich machen, das ist total wichtig irgendwie, aber ja doch am Ende eher eine Bestärkung des Status quo und so ein weiter so bleibt dran, wir kommen da gemeinsam durch Signal.
Ja, ich wollte noch eine kurze Anekdote an Dennis Feststellung, die ich auch sehr unterstreichen würde, dranhängen und zwar mit der Frage halt eben so, ne, wer bezahlt Wer bezahlt Künstler für Streams irgendwie so? Wo kriegen wir da Geld her? Mhm. Ich war am 11. März in der Berghain-Kantine bei einem Konzert von Torres und das war, glaube ich, eines der letzten Konzerte in Berlin. Also an dem Tag hat das Berghain schon zugemacht und danach wurden alles irgendwie abgesagt und es war eine wahnsinnig tolle kleine Show, zu der schon kaum noch Leute kamen. Also es gab damals noch keine Kontaktverbote, aber die Leute sind trotzdem schon zu Hause geblieben. Und Torres hat einfach auch sehr viel erzählt, so von wegen, wie krass der Struggle als Künstlerin sowieso schon ist, ne? Also wie hart es überhaupt ist, irgendwie unter normalen Umständen dieses Touring-Life irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ja, wie gesagt, es war das letzte Konzert ihrer Tour. Sie hat die Deutschland-Tour dann abgebrochen, ist am nächsten Tag zurück in die USA geflogen. Und dann habe ich später bei Pitchfork ein Interview mit ihr gelesen, wo sie auch von dieser Sache erzählt, auf diesem Berlin-Konzert und vor allem sagt, dass sie quasi mit dem letzten Merch-Geld hat sie gerade noch das Ticket, alle Tickets, Flugtickets bezahlen können, damit alle Bandmitglieder nach Hause nach New York kommen, irgendwie so. Mit dem, also auf den Dollar quasi genau. Und dann war auch so ein Moment, wo mir nochmal diese ganze Perversität dieser Situation irgendwie klar geworden ist.
Ja, also ich finde es auch, was ich ebenfalls wahnsinnig pervers ist, was so ein bisschen die Zwiespältigkeit oder die Zweischneidigkeit eigentlich von vielen dieser Solidaritätsaktionen online anbelangt. In der Clubszene wird gerade wahnsinnig viel Geld gesammelt für die Clubs, weil die Clubs natürlich jetzt erstmal auf lange Zeit geschlossen sind und aber dennoch Miete bezahlen müssen, laufende Kosten haben, dies, das. Deswegen wird Geld gesammelt über Spendenaktionen. Allein das finde ich immer schon ein bisschen so, keine Ahnung. Potenziell ist aber die Umsetzung des Ganzen noch irgendwie wesentlich perverser. Da werden DJs in ihr Heimstudio gestellt oder stellen sich in ihr Heimstudio und legen halt so eine Stunde oder zwei Musik auf mit dem Ziel, dass dadurch das Publikum dazu angestoßen wird zu spenden. Das ist erstmal wahnsinnig umständlich natürlich und zweitens legen diese DJs dann meistens Musik von anderen Menschen auf, die aber dank den fehlenden Verträgen zwischen Facebook und GEMA zum Beispiel dann gar keine Musik dafür bekommen, gar kein Geld dafür bekommen, dass ihre Musik da gespielt wird. Ja. Das heißt auch natürlich gar keine kreative Kontrolle haben und sonst wie was. Und das ist dann auch schon wieder irgendwie was, wo sich so eine Ungerechtigkeit, die zuvor schon bestand, nämlich die Tatsache, dass DJs halt um die Welt jetten, um für 2 Stunden aufzulegen und dafür 5-stellige Beträge einzunehmen, während die Menschen, die eigentlich diese Musik machen, die da gespielt wird, 0,0003% Euro pro Stream bei Spotify bekommen so. Und das wird jetzt nochmal verstärkt eigentlich. Alle spenden irgendwie Geld für die Clubs und die DJs können sich profilieren, aber die Leute, die Musik machen, die natürlich auch häufig DJs sind, aber nicht immer, die sehen gar nichts.
Und auch die Leute, die Musik verkaufen.
Ja.
Nix. Da will ich nochmal zurückkommen zu diesem Interview, das ich geführt habe, das ich irgendwie ziemlich aufschlussreich fand, weil es nochmal so eine ganz andere Perspektive auf die Sache war. Und zwar bei meiner Eingangsfrage, wie denn Epidemien historisch quasi unsere Kultur beeinflusst hätten. Und Dr. Ariane Schröder von der Universität Potsdam, mit der ich das Interview geführt habe, direkt gesagt, so, nee, das ist Quatsch, es ist genau umgekehrt, letztendlich beeinflusst unsere Kultur, quasi der gesellschaftliche Konsens, in dem man zu dem Zeitpunkt eines Ausbruchs einer Epidemie lebt, beeinflusst die Ausgestaltung der Epidemie. Nämlich, was daraus folgt, wie wir sie wahrnehmen, welche Sachen dadurch irgendwie kaputt gehen. Und letztendlich, ja, es ist so, das lässt sich in der Kulturbranche, das lässt sich irgendwie gesamtgesellschaftlich oder jetzt irgendwie im Tech-Bereich oder sonst irgendwas beobachten. Letztendlich ist diese Pandemie nichts anderes als ein extrem starkes Brennglas auf quasi Fäulnisherde, die in der Gesellschaft und überall vorher schon bestanden haben. Nichts anderes.
Da kommen wir wieder zur Ausgangsfrage. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Was können wir als Anleitung sehen, wie es jetzt ab hier an weitergehen könnte? Welche Kulturprodukte kennen wir, die uns sagen könnten, wie es weitergehen soll, muss, darf?
Ja, also es ist natürlich auch irgendwie keine Lösung, aber ich schwärme ja schon sehr lange für das Werk von Octavia Butler, der Autorin, und vor allem für ihre zwei Parabeln, also Parables heißen die Bücher, Parable of the Sower und Parable of the Talents von 93 und 98, die sie geschrieben hat. Und das hat für mich jetzt während dieser Zeit irgendwie einfach erstens sehr inspirierend und zweitens sehr irgendwie so Kraft und Heilung schöpfend daraus aus diesen beiden Büchern, weil ich finde, das trifft genau den Kern, den ihr gerade nochmal angesprochen habt. Und um das irgendwie ganz kurz, ich mach's ganz kurz, so diesen aufzureißen.
Genau, damit die Hörerinnen, die das vielleicht nicht gelesen haben.
Genau. Also ja. Es geht ganz kurz darum, es ist eine dystopische Geschichte quasi. Octavia Butler hat es Ende der 80er, Anfang der 90er geschrieben, und es spielt in den 20er Jahren des neuen Jahrtausends, also gerade ein wenige Jahre in der Zukunft von jetzt. Und die Welt ist am Arsch, Klimakrise und so weiter, entfesselter Kapitalismus. Südkalifornien ist quasi von einer dauerhaften Dürre betroffen. Die Menschen wandern auf den Highways nach Norden, wollen nach Alaska irgendwie, um dort ein besseres Leben zu führen. Irgendwie alles ist privatisiert, auch die Polizei. Sounds like home, auch die Polizei. Leute leben in so gated communities und schützen sich voreinander. So die einzige Sicherheit bieten irgendwelche Corporate Towns, die von Unternehmen geführt werden, wo man dann quasi Arbeit gegen Freiheit eintauscht. Das ist so die Ausgangslage, und die Geschichte beginnt mit der Hauptcharakterin Lauren Olamina, die ist Teenager und ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 17 oder sowas, zu Beginn der Geschichte in L.A. Und dann geht diese Geschichte so los. Und was ich so toll irgendwie an dieser Geschichte irgendwie fand, ist nicht der Fakt, dass sie ultra on point ist, was so die Zukunftsvorhersage angelangt. So kleiner Fun Fact: im zweiten Band taucht ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat auf, der mit dem Slogan "Make America Great Again" Präsident wird. Also
wow, okay.
Ja, tatsächlich.
Jo.
Tatsächlich very on point. Aber das ist gar nicht, was es so großartig macht, finde ich, sondern was es für mich gerade so großartig macht, ist eben diese Parallele zu der Situation, in der wir gerade sind, weil diese Apokalypse in dieser Welt von Octavia Butler in diesen Büchern, die ist halt, das ist halt keine Apokalypse, sondern es ist halt so eine Phase, so eine beschissene Phase in der Menschheitsgeschichte. Es ist nicht so eine Blockbuster-Hollywood-Katastrophe, nicht irgendwie so Asteroideneinschlag, Killer-Virus, Outbreak, irgendwas.
Outbreak,
so. Sondern es ist so eine schleichende Erosion und des Systems. Alles ist so die Dinge, sie sind schon lange beschissen, und sie werden halt einfach immer und immer beschissener irgendwie so. Und das ist eigentlich eine Situation, mit der kann ich total relaten irgendwie so. Und weil das auch genau die Sache, in der wir drin sind. So dieser Virus war jetzt auch nicht irgendwie, es ist kein Outbreak-Virus gewesen, der innerhalb von ein paar Tagen irgendwie die halbe Menschheit dahin gerafft hat, sondern, wie ihr sagtet, ne, irgendwie dieses, wie hast du es schön genannt, Dennis, dieses Brennglas auf die auf die Fäulnis des Herde.
Ist halt,
so.
Ist halt ein, trotzdem, aber wenn man es epidemiologisch betrachtet, ist es schon ein sehr schnell
verbreitetes Virus. Es ist ein sehr gefährliches Virus.
Aber es ist nicht Outbreak.
Ja,
genau. Eher Contagion.
Das stimmt. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so eine flashy Roland Emmerich-Apokalypse, in der wir gerade stecken. So.
Sondern, ja, ich hätte mir die Apokalypse auch wirklich spannender vorgestellt.
Ja. Und das finde ich irgendwie so, das, weshalb ich diese Bücher gerade irgendwie so spannend finde, weil ich sehr irgendwie relaten kann zu diesem Zustand und dann auch wiederum die Botschaft, die da drin steht, es ist gar keine große Botschaft, und darin ist sie, finde ich, nämlich gerade so groß, weil ich will jetzt hier nicht ewig irgendwie monologisieren, aber so der Punkt ist, es werden mehrere Sachen klar, und zwar werden Sachen klar, wie die Wichtigkeit, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen für die Komplexität von diesen Krisen halt. Und das macht halt Butler halt immer. Sie hat halt immer ihre so Matrix of Domination im Kopf irgendwie. Sie sieht das immer aus Gender-Perspektive, aus Class-Perspektive, aus Race, so, dass das alles zusammenfällt, dieses Bewusstsein. Und das Zweite ist, was das große Ding in ihrem Gesamtwerk, also soweit ich es bisher überblicken kann, was ich gelesen habe, ich habe es auch erst vier Bücher gelesen von ihr, werde auf jeden Fall weitermachen, ist so dieser Konflikt, worüber wir uns auch schon in unterschiedlicher Art und Weise unterhalten haben, so zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit. So, das große, eines der großen Narrative bei ihr ist immer quasi diese Unmöglichkeit dieses Independent Ways. So, es geht quasi nur in Abhängigkeit. Es spiegelt sich in allen Geschichten irgendwie auf die unterschiedliche Art und Weise wieder. Und ja, das finde ich einen wahnsinnig schönen Gedanken.
Ja, ich würde das unterschreiben, weil ich glaube wirklich, dass die einzige Möglichkeit, wie wir da rauskommen, quasi ist festzustellen, okay, hier kann es keine Einzelwege oder so irgendwas geben. Und damit meine ich jetzt nicht die Pandemie an sich, sondern halt irgendwie den ganzen Mist, auf den sie halt irgendwie dieses Brennglas wirft. Uns muss einfach klar werden, okay, wir sind zusammen im Ganzen und nicht irgendwie allein. Und dass es halt eben auch in der Pandemie nicht irgendwie die Outbreak-Variante geben kann, dass irgendwie ein einzelner irgendwie Wissenschaftler sein da, aber trotzdem irgendwie muskelbepackter Superheld, der irgendwie daherkommen kann und das irgendwie alles gut machen kann. Wenn, dann sind wir das alle.
Ja.
Und
Und wenn der kommt, wenn Bruce Willis uns alle retten will, vielleicht wollen wir uns ja auch gar nicht retten lassen. Uns zum Alten zurück.
Lieber nicht.
Das war unser Podcast-Gespräch. Ihr findet weitere Texte zum Thema auf spex.de, darunter in Kürze ein Essay von Julian Dörr über die Literatur von Octavia Butler, über die wir in dieser Ausgabe ein paar Mal gesprochen haben. Außerdem erwartet euch ein Text von Christopher Cornels. Er hat das Motiv der Überlebenskämpfe in Film, Serie und Computerspiel der letzten 10 Jahre analysiert. Auch einen Literaturtipp findet ihr verlinkt in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Berit Glanz, die hat diese Folge eröffnet. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Debütroman Pixeltänzer veröffentlicht. Viel Spaß also beim Weiterlesen und auch Hören. Die Musik kam wie immer von Jana Sotzko und Theresa Ströttges, besser bekannt als Softgrid, Golden Disco Ship oder Point No Point. Bleibt gesund, bleibt spexy, bis zum nächsten Mal.